Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Herzlich willkommen, sagt Ihnen dazu Constanze Lehmann. Reden wir über Arbeit und nein, nicht über Homeoffice. Arbeit ist im besten Fall Quelle für Identifikation, Kommunikation, Zufriedenheit und natürlich Einkommen. Ein Minimum von allem muss sein. Aber wie wir diese Dinge wichten, ist individuell verschieden. Um berufliche Neuanfänge geht es heute im Zeitfragen-Magazin. Viele Szenarien sind vorstellbar, warum man in der Mitte des Lebens beruflich noch einmal neu anfängt, sich nach Arbeit und Einkommen umsieht. Wovon willst du leben? Diese Frage hat sich auch die ehemalige Kunstlehrerin Katrin Görne gestellt, als sie vor 10 Jahren den Schuldienst verließ. Von dem, was ich schon immer gern gemacht habe. Und von neuen Ideen lautete ihre Antwort. Ernst Ludwig von Aster hat sie an ihrem Arbeitsplatz getroffen.
Katrin Görne blickt konzentriert über den blauen Mund-Nasenschutz, bewegt langsam den Küchenmixer in der großen Schüssel.
Das ist eine weihnachtliche Seife, duftet wunderbar nach Orange und Zimt. Ein Tüpfelchen Vanille. Und die muss natürlich auch schön glänzen, ne?
Es riecht nach Weihnachten in der Seifenküche im kleinen Örtchen Wilkendorf in Brandenburg.
Mein ältester Sohn ist ein Hautallergiker, der wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Und vor 30 Jahren war die Biokosmetik gerade so am Anfang. Und er hat ein endogenes Ekzem. Ja, was machst du da, wenn du nicht unbedingt ständig Cortison auf der Kinderhaut haben willst? Also habe ich angefangen, Seife selber zu machen. Und so ist es bis heute.
Seit 30 Jahren macht sie Seife, ohne chemische Zusätze, mit niedrigerem pH-Wert und höherem Fettgehalt. Erst für ihren Sohn, dann für die ganze Familie, dann für Freunde.
Und irgendwann kam dann die Idee, warum gehst du damit nicht auf die Märkte?
Und dann auch noch in die Geschäfte und in den eigenen Online-Shop. Ich wollte immer schon handwerklich arbeiten, sagt die 55-Jährige, füllt die Seife in die Formen, legt 2 Handtücher darüber. Eigentlich ist Katrin Görne Kunstlehrerin, doch vor 10 Jahren stieg sie aus dem Schulbereich aus. Die Gesundheit machte nicht mehr mit.
Da steht der Spinnrad.
In der kleinen Diele stehen Plastikkisten mit abgepackter Seife, bereit für den Marktverkauf. Gleich daneben wartet ein Spinnrad. Das ist Teil der neuesten Geschäftsidee.
Ich liebe Wolle. Ich habe auch schon rumgeäppelt und gesagt, ich muss mal ein Schaf gewesen sein. In irgendeinem der früheren Leben war ich bestimmt mal ein Schaf.
Rein geht es in die Gummistiefel, raus aus dem alten Vorsteherhaus, zu den Schafen, den Vorproduzenten in der Stoffkette.
Der Bedarf ist da. Wir haben ja viele Berliner Kunden und die Qualität der Wolle, selbstverarbeitete Wolle, wird mehr und mehr geschätzt. Also steigt man da ein.
Sich selbst versorgen, soweit es geht, und mit handwerklichen Produkten naturverträglich das nötige Zusatzgeld verdienen. Das ist ihr Geschäfts- und Lebensplan.
Ja, wovon willst du leben? Ne, so alt bin ich noch nicht. Und von irgendwas muss man leben. Und Tierfutter, Tierarzt, das sind alles Rechnungen.
200 Meter weiter auf einer alten Obstwiese warten die männlichen Schafe. 3 Hammel, die Weihnachten als Braten enden, und Gottfried, der für weiteren Nachwuchs sorgen wird.
Hier steht auch immer noch unser Zuchtbock Gottfried. Der ist ein gotländisches Pelzschaf.
Gottfried rammt erstmal den Reporter mit seinem dicken Schädel, um klarzumachen, wer hier Chef auf der Weide ist. Dann reibt er sich an Katrin Görne, die krault den dichten Wollpelz.
Und diese feine, lockige Wolle, die mag ich sehr.
Weiß-grau, fein lockig, sehr stabil, wasserabweisend.
Die Wolle hat bei uns dann einen sehr hohen Lanolinanteil, also dieses sogenannte Wollfett. Und das ist wasserabweisend. Wolle kann 8-mal so viel Wasser aufnehmen, Feuchtigkeit aufnehmen, wie ihr Eigengewicht. Das kann kein anderer Rohstoff.
Trotzdem will heute kaum jemand Schafwolle haben. Baumwolle und Synthetik dominieren den Bekleidungsmarkt. Nur feine Merino-Wolle, die meist aus Übersee kommt, lässt sich direkt auf der Haut tragen. Für gröbere Schafwolle, eigentlich perfekt für Outdoor-Pullover, interessiert sich kaum jemand.
Es wird immer noch weggeschmissen, wird verbrannt, wird vergraben. Sie versuchen es zu kompostieren. Du bezahlst pro Tier beim Schafscherer mindestens 5 Euro.
Draufzahlen und die Wolle als Gartendünger verwenden, nicht mit Katrin Görne. Sie und ihr Mann holten die ersten Gotlandschafe von einem Gnadenhof in Schleswig-Holstein. Dann machten sie sich auf die Suche nach alten Maschinen. Denn Schafwollproduktion ist ein hochmechanischer Prozess.
Das ist mit extrem viel Arbeit verbunden. Die Wolle muss erstmal gewaschen werden. Dann muss das trocknen. Dann muss ich es durch die Kadiermaschine jagen, durch die große Maschine. und dann nochmal über feines Nadelband. Und dann ist sie so, dass man sie spinnen kann. Aber das alles auf dem Handspinnrad oder auf einem Spinnrad mit Fußantrieb oder mit einer Handspindel zu spinnen, das geht nicht.
Eine 100 Jahre alte Kadiermaschine fanden sie an der Rhön. Nun suchen sie nach einer Spinnmaschine, um die Produktion zu erhöhen.
Früher gab es ja diese Wollspinnereien in Thüringen, in Sachsen, ganz viel im ganzen Grenzgebiet. In Görlitz soll es eine Riesenspinnerei gegeben haben. Die Maschinen sind spätestens nach der Wende alle irgendwohin verschwunden. Wer noch eine hat, kann sie uns bringen.
Vielleicht finden wir eine Maschine in Rumänien, sagt Katrin Görne, oder in Bulgarien. Bis dahin wird sie weiter mit ihren Mitstreiterinnen am Spinnrad sitzen und Kleinstmengen produzieren, mit denen sie die Nachfrage bei weitem nicht decken kann. Nebenbei wird sie aber noch ihr Seifensortiment erweitern um eine scharfige Komponente.
Also was ich jetzt auch gelernt habe, ist, dass man nicht nur das Schaffett verseift, sondern auch die Wolle. Keratin in der Wolle macht die Seife auch sehr pflegend.
Ein Schaf-Seifen-Produktionszyklus, ganzheitlich handwerklich. Und dass hier in Zukunft das Wollgeschäft vielleicht eine kleine Renaissance erlebt, hat sich mittlerweile herumgesprochen.
Hier in Märkisch-Oderland gibt es etliche Alpaka-Züchter, die auch die Wolle wegschmeißen. Ich kenne aber schon zwei, die sagen, oh, kannst du haben. Na ja, warten wir mal, was nächstes Jahr alles sackweise bei mir aufschlägt. Ne?
Ganz zufrieden mit ihrem Wechsel in die Selbstständigkeit. Katrin Görne, die Seifen- und Wollproduzentin aus Brandenburg. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Vor 6 Jahren hat Cordula Reppe beruflich vom Museum in die Blaudruckwerkstatt gewechselt. Obwohl dieses Kunsthandwerk von der UNESCO zum immateriellen Erbe erklärt wurde, ist es wie viele traditionelle Handwerke kein Ausbildungsberuf mehr. Doch das Interesse an altem Handwerk wächst wieder. Schnell geht hier allerdings wenig. Geduld, Kraft und Kreativität sind gefragt, auch beim Blaudruck. Iris Milde hat die Werkstatt von Cordula Reppe besucht.
So, wir gucken mal nach einem Modell. Modell oder Druckstock genannt.
Cordula Reppes Druckstube befindet sich in einem kleinen Fachwerkhäuschen in Pulsnitz bei Dresden. Die Decken sind niedrig, in einem Holzregal liegen Model in verschiedenen Größen und Formen. Druckstöcke mit tausenden winzigen, auf einer Holzplatte eingelassenen Metallstiften, die zusammen ein Muster ergeben.
Die Anzahl der Model ist eigentlich so der Schatz einer Werkstatt.
Über 1000 Model hat die Blaudruckerei in Pulsnitz, die ältesten über 100 Jahre alt. Cordula Reppe greift sich ein quadratisches Blumenmuster heraus.
Also es gibt so viele Model mit so wunderbaren Motiven. Man kann jetzt auch nie sagen, welches das Schönste ist. Es gibt Model, die sind schwer zu drucken, ja. Früher war das ja mehr ein Männerberuf. Da sind also die Eingriffe sehr breit gestaltet für Männerhände. Da hat man manchmal ein bisschen Probleme als Frau.
Die Mitfünfzigerin mit Kurzhaarschnitt und dickem Wollpulli unter der Blaudruckschürze geht mit dem Model zu einem Holzrahmen, in dem dünn eine mintgrüne Masse verschmiert ist, der Papp.
Papp ist Kaolin, vermischt mit Gummi Arabicum. Das müssen wir erst ein bisschen gleichmäßig einstreichen. So, wenn es schön glatt ist, dann können wir es eintauchen. So, jetzt haben wir uns den Papp schön auf die Spitzen geholt.
Vorsichtig balanciert Cordula Reppe das Model an den schrägen Drucktisch, wo eine Bahn Baumwollstoff ausgelegt ist, und drückt es auf den weißen Stoff.
So, und jetzt haben wir die Reservierung aufgebracht. Dieser Papp verhindert praktisch das Eindringen der Farbe an die Fasern. Und das, was jetzt grün zu sehen ist, das ist hinterher dann weiß. Und alles, was man weiß sehen kann, das kann dann blau eingefärbt werden.
Der Blaudruck kam im 17. Jahrhundert mit der niederländischen Ostindien-Kompanie nach Europa. Seine Blüte erlebte er im 18. und 19. Jahrhundert. Heute gibt es in Deutschland noch 12 Werkstätten. Die Pulsnitzer Werkstatt wurde vermutlich 1633 in Schlesien gegründet. Nach 1945 strandete die Blaudruckerfamilie in der sächsischen Kleinstadt, wo sie ihr Handwerk weiterführte. Als der letzte Besitzer vor 6 Jahren in Ruhestand gehen wollte, fasste sich Cordula Reppe, bis dato Chefin des Pulsnitzer Stadtmuseums, ein Herz.
Ich kannte die Werkstatt schon, da ich einmal mit Reisegruppen schon hier gewesen bin. Und das hat mich schon immer fasziniert hier. Es war schon immer toll, hier mal zuzuschauen. Und das jetzt selber zu machen, ist natürlich noch toller.
Innerhalb weniger Wochen lernte sie alle Handgriffe vom erfahrenen Vorbesitzer.
Wir haben dann doch noch eine ganze Zeit zusammengearbeitet. Da ist man hergekommen und hat mir das alles gezeigt und dann habe ich es eben selber probiert.
2018 wurde der Blaudruck in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Und das Interesse der Kundinnen und Kunden war da.
Das hat jetzt weniger mit dem Weltkulturerbe zu tun. Es ist allgemein, dass die Nachfrage gestiegen ist nach Blaudruck. Man möchte wieder wirklich richtige Handarbeit zu Hause haben.
Bei strömendem Regen huscht Cordula Reppe über den Hof zum Hinterhaus.
Das ist praktisch das Färberhaus.
Im Färberhaus sind drei Bottiche von etwa einem Meter Durchmesser in den Boden eingelassen. Darin befindet sich eine dunkelblaue Flüssigkeit.
Der Stoff wird praktisch an Färbersterne angehängt. Das sind also Eisenräder mit spitzen Haken. Und dann lassen wir den über diese Winde in die Küpe ein. Und ich färbe mit synthetischem Indigo, womit also auch die Jeans gefärbt werden.
Rund fünfmal müssen die Bahnen ins Farbbad hinabgelassen werden. Zunächst färbt sich der Stoff grün, dann wird er jedes Mal ein wenig blauer.
Also es gibt zwei Punkte, die für einen Färber unheimlich spannend sind. Nämlich, wenn man das erste Mal den Stoff aus der Küpe holt, wie sieht das grün aus? Und zum zweiten dann, wenn der Stoff fertig getrocknet ist, weil dann sieht man, ob es wirklich gute Arbeit ist oder nicht. Und da gibt es einen alten Färberspruch, der sagt, was gut grün, tut gut blau und drum auf Gott vertrauen.
Wenn Cordula Reppe über ihre Arbeit spricht, blüht sie förmlich auf.
Das ist ein Handwerk, was es ja nur wirklich schon viele tausend Jahre gibt. Es hat was mit Stoff zu tun, was für mich ja sowieso schon eine Faszination hat. Und zum anderen ist es auch jeden Tag was anderes zu tun. Ne? Also das Drucken, das Färben, es hat jedes seine Spannung dabei. Und letztendlich ist natürlich, man kann so viel schöne Sachen daraus fertigen.
Die verkauft die gelernte Schneiderin in ihrem Lädchen im Vorderhaus.
Das ist Lädchen, genau. Also ich fertige nur, was in Haushalt und Küche gebraucht wird. Also Tischdecken, Gardinen, bis hin zur Schürze. Ich habe noch eine Kollegin hier, mit der wir alle Sachen alleine nähen.
Seit einiger Zeit arbeitet sie eng mit einer Dresdner Modedesignerin zusammen, die moderne Outfits aus Stoffen in traditioneller Blaudrucktechnik entwirft.
Ja, es gibt also Zeiten, da komme ich mit Drucken und Färben gar nicht hinterher, so groß ist die Nachfrage. Dann haben wir wieder mal Zeiten, wo man sagt, wir können wieder vorarbeiten. In welchem Beruf oder in welchem Job ist jeden Tag Sonnenschein? Das gibt's nicht. Ich sage immer, man muss das große Ganze sehen und wenn das stimmt und die Arbeit Spaß macht, dann ist es doch die richtige Entscheidung.
Kritisch wird es für viele alte Handwerke, wenn eine Werkstatt an einen Nachfolger übergeben werden soll. Findet sich niemand, gehen Wissen und Fertigkeiten unwiederbringlich verloren.
Naja, ich gucke ja schon immer, aber so direkt habe ich jetzt noch keinen gefunden oder war noch keiner da, der gesagt hat, ja, ich würde das dann übernehmen. Deswegen arbeite ich ja viel mit Studenten zusammen und nehme auch gerne Praktikanten.
Blaudrucker ist, wie viele alte Kunsthandwerke, kein Ausbildungsberuf mehr.
So eine alte Tradition fortführen, was wirklich schon über 1000 Jahre besteht in Handwerk, das wieder als Ausbildung, das wäre schon ganz prima.